Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen, liebe Leute. Es ist Freitag, der 23. September 2022. Und sollte ich im heutigen Podcast ein bisschen überdreht klingen, so ein bisschen zu fröhlich, aber so ein bisschen zu fröhlich, dann liegt das daran, dass ich in der fröhlichsten Stadt bin, in der man sein kann. In Köln, wach und wichtig, heute Morgen aus Köln, der Heimathirsch, da wollen wir uns mal einen schönen Morgen machen. Ja, ist wirklich so hier. Ist wirklich so. Bin gestern hier in Köln aufgetreten und muss sagen, war wahnsinnig gute Stimmung. Die Leute unglaublich gut drauf, aber auch wahnsinnig anstrengend. Diese Freundlichkeit, ne? Du kannst noch nicht mal irgendwo einen Schritt in eine Tür rein machen, ohne dass jemand sagt, da wollen wir mal sagen, schön, dass du da sind, voll the Kölsch. Und sagst, die Plörre trinke ich nicht. So, entsprechend bin ich heute Morgen Köln gedopt, sozusagen, ja. Ich stehe unter Köln-Einfluss und versuche mich aber zurückzuhalten, weil ich mir natürlich im Kopf vorstelle, dass ich in erster Linie für Berlin und Brandenburg und den Rest der Republik sende. Und da ist die Stimmung wie immer, hör auf, mich so anzuschreien und sei nicht so fröhlich. Es ist erst Freitag, du Sau. Eben deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, dass es nicht komplett mit mir durchgeht. Wird es aber nicht, schon wegen der Nachrichtenlage. Denn erstens, der schlechte Grund, um gut drauf zu sein, ist Herbstanfang. Ja, das ist schon mal ein Grund, um sehr schlecht drauf zu sein, würde ich sagen. Also mindestens, wenn man so ein Sommerfan ist wie ich. Heute ist Herbstanfang. Oh, jetzt geht das los. Gut, seit 3 Wochen ist faktisch Herbst, aber jetzt ist richtig Herbst. Also jetzt, wo offiziell Herbstanfang ist, jetzt gibt's halt keine Gnade mehr. Und zweitens, und jetzt kommt das Allerschlimmste, in 3 Monaten ist Weihnachten. Musik ab! Ich wollte ordentliche Weihnachtsmusik hören. Ordentliche Weihnachtsmusik. Ein Widerspruch in sich. Aber das geht nicht. Ich wusste gar nicht, dass dieser Song hier überhaupt noch irgendwo bei Radio 1 im Archiv liegt. Ich dachte, der ist indiziert worden, so wie Geschwisterliebe von den Ärzten oder damals Genie von Falco beim Bayerischen Rundfunk. Dachte ich, Last Christmas ist bei Radio 1 für immer im Giftschrank verschwunden. Nein, offenbar hat das irgendein verrückter Producer wieder aus dem Archiv hochgeholt. Ah, muss ich mal Robert Skopin anrufen, den Chef von Radio 1 und Bescheid sagen, dass dieser Song hier immer noch irgendwo rumlungert. Ein weiteres Weihnachtsfest steht uns bevor. Ein weiteres Weihnachtsfest in einem Krisenwinter. Das wird toll. Dieses Mal kommt ja Pandemie und Megagaspreise zusammen. Was machen wir da? Es wird dunkel und kalt. Ja. Genau, also so wie Weihnachten eigentlich schon immer sein sollte. In meinen Augen könnte man auch gleich noch den nächsten Schritt anschließen und Weihnachten einfach komplett ausfallen lassen. Das wäre meine Lösung. Aber gut, da spricht wieder der kalte Atheist aus mir. Apropos Energie. Im Bundestag wurde gestern eifrig diskutiert, denn die Unionsfraktion hat sich mal wieder in den Bereich der konstruktiven Oppositionsarbeit begeben. Ja, die können das. Wirklich wahr. Und einen ausgearbeiteten Gesetzentwurf hatten sie auch dabei. Hier Jens Spahn.
Unser Gesetzentwurf ist ein konkretes Angebot. Stimmen Sie zu.
War nett gemeint. Keine Frage vom Vizefraktionschef Jensi. Im Entwurf steht, dass die 3 noch laufenden Atomkraftwerke weitere 2 Jahre am Netz gelassen werden sollen. Nur muss man sagen, war das Angebot ein bisschen vergiftet und ging direkt an die Adresse der FDP. Der Vorschlag hätte bei den Liberalen auch für Zustimmung gesorgt, wäre da nur nicht diese lästige Regierungsbeteiligung. Trotz der Tatsache, dass die FDP nicht zustimmen kann, zeigt sich die FDP-Abgeordnete Judith Skudelny positiv gegenüber dem Vorschlag der Union.
In dem Rahmen nehme ich den Antrag und nimmt die FDP-Fraktion den Antrag der Unionsfraktion wohlwollend auf als inhaltlichen Beitrag zur Debatte, die wir aktuell in Deutschland führen.
So schade, dass Union und FDP keine Mehrheit im Bundestag haben. Das klingt inzwischen wirklich so, als ob viele Liberale da echt keinen Bock mehr auf die Ampel hätten. Nur der Fraktionszwang hielt das einheitliche Auftreten der Regierungsparteien da gestern noch aufrecht. Und so scheiterte denn der Gesetzentwurf der CDU-CSU auch.
Eine Mehrheit im Bundestag zeichnet sich nicht ab. Derzeit jedenfalls nicht. Aber wie es tatsächlich mit der Atomkraft weitergeht, ist nicht abschließend geklärt. Wird am Ende doch gestreckt, also Atomkraft, bis die Brennstäbe runtergebrannt sind? Im Dezember will sich Klimaminister Habeck die Lage noch einmal anschauen.
Und wenn Robert Habeck dann bis Dezember lange nachdenkt, lange, lange, sehr, sehr lange, so wie wir das von ihm kennen, und sich die Lage in Ruhe anschaut, dann wird er über die Atomkraftwerke vielleicht genauso urteilen wie über die Bäckereien in Deutschland.
Abschalten, das bedeutet ja nicht, dass die Atomkraftwerke auch vom Netz genommen werden. Nee, sie erzeugen dann einfach nur keinen Strom mehr. Ja, und ich glaube, dieses Mal stimmt's, oder? Oder? Ich rufe nochmal Sandra Maischberger an und frage nach, ob's stimmt.
Außerdem wurde im Bundestag noch der Inflationsausgleich besprochen. Wiederum ein großes Steckenpferd von Robert Habeck, wie wir wissen. Es ging genauer um das Inflationsausgleichsgesetz von Finanzminister Christian Lindner. Die Menschen sollen entlastet werden. Höhere Löhne werden nach dem Willen der Bundesregierung den Privathaushalten zugutekommen und nicht in der Staatskasse landen. So soll dann die kalte Progression verhindert werden. Kommt nur mir das so vor oder ist derzeit alles wirklich so kalt bei uns als wäre schon Weihnachten. Also ist derzeit alles so kalt bei uns, wie Weihnachten mal war. Damals, als wir Kinder waren. Das Wetter ist kalt, die Wohnungen, die Gasheizungen, die Progression. Und die Menschen, ja, auch einige. Naja, nur nicht in Köln.
Hier sind wir immer noch so, als wären wir bei 35 Grad in der Hitze und würden uns freuen, dass wir nackig sind.
Aber sonst kalte Stimmung in Deutschland. Naja, und was genau dieses Gesetz, das Inflationsausgleichsgesetz jetzt ermöglichen soll, das erklärt Christian Lindner selber nochmal. Denn Achtung, er ist auch der Einzige, der das kann.
Es geht darum, die Menschen vor zusätzlichen Belastungen in einer Phase der Inflation zu schützen. Es kann nicht sein, dass der Staat von der Inflation profitiert, während Familien nicht mehr wissen, wie sie mit ihrem Einkommen über die Runden kommen sollen. Während Selbstständige belastet sind, profitiert der Staat. Das kann nicht sein.
Das kann nur wirklich nicht sein. Und bei Lindners Gesetzesprojekt sind es nun die Grünen, die eigentlich keinen Bock haben, aber aus Fraktionsdisziplin dennoch zustimmen werden. So sind immerhin alle gleichermaßen unglücklich. Und wenn sich noch jemand fragen sollte, wie isoliert eigentlich Russland international gerade ist, dann sei an diese interessante Meldung von Anfang September erinnert.
Russland sei dabei, Millionen von Granaten und Raketen kürzerer Reichweite aus Nordkorea zu kaufen, heißt es aus US-Geheimdienstkreisen. Aus Sicht Washingtons sind diese Waffenkäufe im international isolierten Nordkorea ein deutliches Zeichen, dass das russische Militär im Krieg in der Ukraine mit Versorgungsengpässen zu kämpfen hat.
Wie groß deine Probleme sein müssen und vor allem wie groß deine Versorgungsengpässe wirklich sind, das merkst du erst dann, wenn du auf Nachschub aus dem letzten kommunistischen Paradies auf Erden, aus Nordkorea, angewiesen bist. Ich wusste gar nicht, dass man da überhaupt einkaufen kann. Also, dass Energie überhaupt vorhanden ist in Nordkorea, wusste ich nicht. Oder wird die von Kim Jong-un persönlich freigesetzt? Und dass die dann aus diesem Land rauskommt? Wie geht das denn? Kommt doch sonst nichts aus Nordkorea raus. Naja, man muss ja nicht alles verstehen. Auf jeden Fall, niemand will an Russland solche Granaten und Raketen anscheinend verkaufen. Derzeit niemand. Und Achtung, liebe Serienjunkies, jetzt kommt der Mega-Plot-Twist der ganzen Geschichte. Denn, wie sich jetzt rausstellt, auch Nordkorea verkauft keine Waffen an Russland. Zumindest behauptet das Regime in Pyongyang. Alles nur böse Lügen der USA. Na klar, guck, die waren auch bei Sarah Wagenknecht im Unterricht. Es bleibt festzuhalten, noch nicht mal mehr der dicke Kim aus Nordkorea will derzeit mit Putin in Verbindung gebracht werden. Wer solche Freunde hat.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Russlands Invasion in der Ukraine bleibt weiterhin im Fokus. Nach herben Rückschlägen für die russische Armee versucht der Kreml jetzt, das Momentum wieder zu gewinnen. Dafür starten in einigen besetzten Gebieten in der Ostukraine sogenannte Referenden. Die Leute sollen sich für einen Anschluss an die russische Föderation entschließen. Und wie die Wahlzettel dann aussehen, ist auch klar. Für Anschluss ja und drunter für Anschluss ja. Na, und dann kreuzt man eins von beidem an und dann kommt mutmaßlich das raus, was rauskommen sollte. Und wofür sollen die Anschlüsse an die russische Föderation nochmal gut sein und die damit verbundenen Referenden?
Der ukrainische Militärexperte Oleksandr Kowalenko geht davon aus, dass es sich bei den Referenden um reine Propagandaveranstaltungen handeln wird, mit denen der Kreml weitere militärische Aktionen und auch die Teilmobilmachung vor der russischen Bevölkerung rechtfertigen will.
Es ist mal wieder Zeit für gepflegten Protest. Für heute hat die Protestbewegung Fridays for Future erneut zum Klimastreik aufgerufen. Demonstrationen sind in rund 200 Städten angemeldet. Allein in Berlin werden 8000 Teilnehmende erwartet.
Die Zahl des Morgens.
Ein trauriger Anlass bringt uns zur Zahl des Morgens, der Zahl 18, denn 18% des Amazonas-Regenwalds sind Schätzungen zufolge schon durch Brandrodungen und Abholzung zerstört. Sollten es 20-25% werden, dann könnte ein sogenannter Kipppunkt für das Weltklima erreicht sein, an dem es keine Rückkehr zu einem Gleichgewicht geben wird. Der starke Anstieg der Zerstörung hat auch mit dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro zu tun. Wen wundert's? Der hat nämlich zahlreiche Regulierungen und Gesetze zum Umweltschutz in Brasilien entschärft. Nächste Woche Sonntag finden übrigens die Präsidentschaftswahlen in Brasilien statt und die Chancen auf eine Abwahl Bolsonaros stehen derzeit ziemlich gut. Guck, auch da, wo es nur schlechte Nachrichten gibt, gibt's am Schluss doch noch eine gute Nachricht. Ach, das ist schön, oder?
Wach und wichtig. Das Interview.
Haben Sie uns was zu sagen oder nicht? Ausnahmsweise geht's hier mal nicht um Politiker. Nein, es geht um die Sterne und die Planeten, die uns jede Nacht vom Himmelszelt aus anstrahlen und auf unser Schicksal blicken, wenn man dieses überstrapazierte, mythische Wort hier benutzen will. Die Frage ist, werde ich, Florian Schröder, geboren im Sternzeichen Jungfrau, heute noch die große Liebe finden am letzten Tag des Sternzeichens Jungfrau, bevor ab morgen dann die Wagen übernehmen? Ich könnte für die Lösung ja auch einfach ins Wochenendhoroskop der aktuellen Brigitte gucken. Einfach klasse, was Ihnen Venus bietet, steht da. Singles hat Amour im Visier. Sexy Flirts und eine prickelnde Affäre sind für Sie drin. Hallo! Warum habe ich davon noch nichts mitbekommen? Aber jetzt mal im Ernst. Horoskope sind reiner Humbug oder etwa nicht? Was steckt eigentlich hinter der Kulturgeschichte von Horoskopen? An dieser Frage forscht mein heutiger Gesprächspartner Mathieu Ossendreiber. Er ist Wissenschaftshistoriker an der Freien Universität Berlin und erforscht, wie und warum die Tierkreiszeichen und Horoskope entstanden sind. Guten Morgen, Herr Ossendreiber.
Guten Morgen.
Ich fange mal mit einer Frage an, die Wissenschaftler vermutlich nicht gerne hören. Glauben Sie an Horoskope? Und wenn nein, warum nicht?
Ja, ich muss Ihnen zugeben, dass ich selber nicht so dran glaube. Und warum nicht? Ich stamme ehrlich gesagt aus den Naturwissenschaften. Ich bin später umgestiegen in die Forschung zur Geschichte und als Naturwissenschaftler, ja, habe ich kein so großes Glaube an der Horoskopie.
Das macht Sie sehr sympathisch. Ich bin kein Naturwissenschaftler und ich glaube auch überhaupt nicht dran und halte das alles für Blödsinn. Man muss sagen, man findet Horoskope heutzutage auf eigenen Fernsehkanälen. Ja, es gibt eigene Sender, Astro TV zum Beispiel. Dann gibt es Horoskope in der Fernsehzeitschrift, in Magazinen und seriösen Zeitungen. Aber wer hat mit dem Mist eigentlich angefangen? Woher kommt diese ganze Nummer mit den Sternzeichen?
Ja, die Nummer, die stammt aus Babylonien und das ist genau, was wir erforschen. Also das Horoskop wurde erfunden, wurde eingeführt in Babylonien. Da kam erstmals die Idee, dass das Schicksal jedes Menschen in den Positionen der Planeten eingeschrieben ist und dass man das daraus deuten kann.
Okay, die Sternzeichen und ihre Deutungen sind also älter als das Christentum und überdauern bis heute, wenn ich das richtig verstehe. Aber was wollten die Babylonier zu jener Zeit überhaupt damit bezwecken?
Ja, das wissen wir auch nicht so ganz genau, warum jetzt in Babylonien in dem ersten Jahrtausend, wir sprechen über die letzten Jahrhunderte, als es überhaupt noch Keilschrift gab, relativ spät also in der babylonischen Geschichte, diese Idee aufkam, dass jeder Mensch sozusagen sein Schicksal in den Sternen lesen kann und nicht nur Könige. Das war eigentlich davor der Gedanke, dass was in den Sternen steht, das betrifft das Land und den König. Aber irgendwann wurde es sozusagen auch für Privatleute relevant. Und warum das genau ist, das erforschen wir gerade, diese sehr interessante Frage. Und wie sich das dann verbreiten konnte auf andere Kulturen, wo diese Idee auch überhaupt nicht existierte.
Wie können wir uns das vorstellen? Die antiken Astrologen haben einfach in die Sterne geguckt und gesagt, da sehe ich eine Jungfrau am Himmel und das ist dann jetzt das Sternzeichen dieses neugeborenen Kindes. Was mussten die alten Babylonier eigentlich können, um dieses System zu erfinden?
Ja, das Spannende ist an der Horoskopie und das macht es auch wissenschaftshistorisch so wirklich interessant, ist, dass um ein Horoskop zu erstellen, muss man erstmal die Positionen berechnen. Denn Sie können ja eigentlich gar nicht sehen, zum Beispiel heute, wo sich die Sonne befindet. Die Sonne sieht man nur tagsüber und dann sieht man keine Sterne. Und einige der Planeten sind auch nicht sichtbar heute. Also ein Horoskop ist immer ein Ergebnis von Berechnung. Und das war bei den Babyloniern auch schon so. Also die Bedingung dafür, dass man das machen kann, ist erstmal, dass man rechnen kann, dass man diese Planeten, dass man diesen Bewegungen der Planeten versteht und dass man sie berechnen kann. Also es ist wirklich auch damit eine wissenschaftliche Revolution, kann man sagen, verbunden.
Sie sprechen von einer wissenschaftlichen und kulturellen Revolution, beides, die der Erfindung der Sternzeichen vorausgegangen ist. Wie genau sah diese Revolution denn aus?
Ja, wir haben in dieser Zeit, im vielleicht 5. Jahrhundert vor Christus, eigentlich mehrere Revolutionen, wenn Sie wollen, ein bisschen ein schweres Wort, die gleichzeitig sich ereignen. Also erstmal wird der Tierkreis eingeführt als sozusagen mathematische Einteilung der Bahn der Sonne. Sie können jeden Tag sozusagen verfolgen, dass die Sonne sich am Himmel fortbewegt mit den Aufgängen der Sonne, die sich verschieben und so weiter und auch die Planeten. Und man hat dann diese Bahn in mathematische Abschnitte eingeteilt. Damit konnte man dann auch rechnen. Danach konnte man rechnen und diese Positionen vorhersagen. Und dann eben die Idee, dass das Schicksal darin aufgeschrieben ist, dass die Götter sozusagen das Schicksal jedes Menschen in diesen Positionen hineinschreiben und dass man das rausdeuten kann. Und ja, das hat sich alles abgespielt im 5. Jahrhundert. Und warum die historischen Gründe dafür, die sind eigentlich nicht wirklich klar. Denn so ganz viel sonst hat sich so nicht so ganz viel geändert in der babylonischen Kultur. Das war wirklich einfach eine Idee, die zustande kam und dann realisiert wurde.
Was viele von uns heute als Aberglauben und unwissenschaftliche Sterndeuterei bezeichnen, war also im Grunde, wenn ich Sie richtig verstehe, nach damaligen Maßstäben ein hochwissenschaftliches Unterfangen. Ist das richtig?
Absolut, absolut. Also wir haben wirklich zu tun mit der ersten mathematischen Astronomie, wie man sagt, die gleichzeitig entstand mit dem Horoskop. Und die Horoskopie war wahrscheinlich auch eine treibende Kraft hinter der Entstehung dieser mathematischen Astronomie. Die gab es davor eigentlich nicht. Also davor war eigentlich niemand in der antiken Welt fähig, die Positionen der Planeten von Jupiter, Saturn, Mars, Venus und so weiter zu berechnen. Und das kam erst zustande mit der Entstehung dieses Tierkreises und der Horoskopie. Das ist wirklich auch eine wissenschaftliche Revolution und das macht es so spannend.
Heutzutage drehen sich Horoskope ja vor allem um beruflichen Erfolg, ums Liebesleben, wie wir bei eben an meinem Beispiel an der Jungfrau gehört haben, bei der Brigitte, und natürlich um Fitness. Welche Bedeutungen hatten die Sternzeichen denn damals für die Babylonier?
Das war eigentlich nicht sehr anders. Auch aus den Positionen der Planeten in den Tierkreiszeichen hat man genau solche Sachen abgeleitet. Wie viele Kinder werde ich haben? Wird mein Kind gesund sein? Wird mein Kind Erfolg haben? Oder werde ich in meinem Berufsleben Erfolg haben? Werde ich einen guten Ruf haben bei der Verwaltung und so weiter? All ganz praktische Sachen hat man abgeleitet aus dem Horoskop. Das heißt, aus dem Horoskop zum Tag der Geburt. Aber konnte man auch ableiten, eigentlich für jeden Tag, wenn man sich eine Frage gestellt hat, ist dieser Tag günstig, um zum Beispiel ein Grundstück zu kaufen oder zu verkaufen. Auch solche Sachen hat man sozusagen horoskopisch bestimmt. Das war nicht sehr anders als jetzt.
Wie sieht Ihre eigene Forschungsarbeit in diesem Projekt konkret aus? Also ziehen Sie die Sterne oft zu Rate oder müssen Sie auch mal ein Horoskop zwischendurch lesen und das analysieren oder wie sieht das genau aus? Also haben Sie ein Brigitte-Abo?
Ich habe kein Brigitte-Abo, aber ich habe schon Horoskope gelesen, aber dann zum Beispiel babylonische Horoskope, denn auch babylonische Horoskope gibt es. Also das sind Tontäfelchen, wo in Keilschrift das Horoskop draufgeschrieben ist für eine bestimmte Person. Und das sind sozusagen die Quellen, die wir im Projekt auch erforschen. Ich selber beschäftige mich mehr mit der mathematischen Seite der ganzen Geschichte, mit den Berechnungen der Positionen der Planeten und so weiter bei den Babyloniern und solche Tontafeln, die lese ich dann in den Sammlungen, wo die sich befinden, in Berlin oder London. Und wir suchen dann zu schauen, wie diese Praktiken, das Rechnen und die Horoskopie, sich von Babylonien aus zu Ägypten und zu den Römern verbreitet haben und was sich dort eventuell noch wieder geändert hat. Denn das wurde ja ein globales Phänomen. Also es ist wirklich erstaunlich, vergleichbar mit dem Christentum oder anderen großen Religionen hat sich diese Horoskopie bis heute durchgesetzt und kann man eigentlich überall in der Welt gibt es Astrologen.
Welche konkreten Antworten? Und das ist die Frage, die ich natürlich als völlig unwissenschaftlicher Radio-Fuzzi, der hier einen Morgen-Podcast macht, stellen muss. Welche konkreten Antworten erhoffen Sie sich von Ihrem Forschungsprojekt? Und jetzt bin ich gespannt.
Ja, was wir hoffen, ist, dass wir eben diese Fragen, die Sie eigentlich mich auch schon gestellt habe und wo ich dann auch keine wirkliche Antwort geben konnte noch, dass wir diese Fragen beantworten können. Also warum entstand diese Horoskopie in Babylonien in dieser Zeit und wie konnte diese eigentlich sehr merkwürdige Technik sich verbreiten zu anderen Kulturen wie Ägypten, ja auch eine sehr alte Kultur mit eigener Religion und eigenen Traditionen. Wie kann es sein, dass so eine etablierte Kultur so etwas übernimmt, was erstmal so fremd ist? Und wie konnte es sein, dass es sich dann zu den Römern und zu den Griechen verbreitet und so weiter? Wie konnte diese komische Praktik sich etablieren? Und das ist wirklich auch eine soziale Frage sozusagen, eine Frage von über diese Kulturen. Was ist geschehen in dieser Zeit, auch historisch, dass diese Praktik sich verbreiten konnte? Das ist, was wir letztendlich beantworten wollen.
Jetzt muss ich noch eine ganz konkrete Frage in die Gegenwart stellen, weg von den Babyloniern. Warum üben Horoskope und Sternzeichen bis heute so einen großen Reiz auf uns aus, obwohl doch jeder weiß, dass es letztlich wie Homöopathie ist, nämlich Glaubenssache und dass davon nichts wirklich stimmt?
Ja, ich denke, dass viele Leute wirklich dran glauben, auch wenn wir beide nicht dran glauben. Aber ich denke, was dahinter steckt, ist, dass die Zukunft zu erfassen, etwas über die Zukunft zu erfahren, das ist ein kulturübergreifendes, zeitenübergreifendes Bedürfnis von Menschen. Menschen mögen keine Überraschungen. Sie würden lieber genau wissen, was geschehen wird, auch mit ihrem Privatleben und so weiter, damit man sich darauf einstellen kann, damit man Planungssicherheit hat, damit man sich vorbereiten kann auf das Schicksal, auf was geschehen wird. Und vielleicht auch, weil wenn man in den Sternen Bestätigung findet von dem eigenen Charakter oder von dem, was geschehen wird, dann nimmt das ja auch etwas noch weg von der eigenen Verantwortung vielleicht. Man kann sagen, ja, das steht ja in den Sternen. Also, dass ich sozusagen nicht der freundlichste Mensch bin heute oder das und das geschieht, das steht ja in den Sternen, was kann ich dafür? Also nimmt auch ein bisschen weg von der Verantwortung.
Über die geschichtliche Bedeutung von Sternzeichen und Horoskopen und warum sie uns ein bisschen erleichtern in Zeiten, in denen wir angeblich unglaublich frei sind. Matthias Ossendreiber von der Freien Universität Berlin. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und einen schönen Tag mit einem guten Blick in die Sterne. Tschüss.
Tschüss.
Leute, das war's am Freitag. Ich glaube, ich bin ganz seriös geblieben, oder? Ja, ich bin jetzt nicht was zu Kölsch heute Morgen angehaucht? Bin ich zu fröhlich gewesen? Habe ich zu viel gute Laune verbreitet? Nee, ist okay. Gut, dann bin ich dankbar und wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich werde weiter unterwegs sein, auf Tour durch Deutschland und Montag hören wir uns wieder. Voller frischer Energie von deutscher Landluft, die ich einatmen durfte. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Tschüss!
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Monika Kühn-Görg, Lyrikerin. Der Herbst mag es nicht leicht und heiter, dunkle Wolken sind sein Begleiter.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.